ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Ich bin Michael Castricius. Willkommen. Ab Montag brauchen Eltern mit kleinen Kindern in Berlin starke Nerven. Das Personal der landeseigenen Kitas will streiken, mit ungewissem Ende, denn diesmal ist der Streik unbefristet. Die Gewerkschaften Verdi und GEW rechnen damit, dass sich fast die Hälfte der 7000 kommunalen Erzieherinnen und Erzieher beteiligt. Wie bereiten sich Eltern auf die kommende Woche vor? RBB-Reporterin Helena Dähler hat sich in einer Kita in Berlin-Charlottenburg umgehört.
In Lastenrädern oder zu Fuß an der Hand der Eltern kommen die Kinder heute Morgen in die Kita. Kommende Woche wird das wohl nicht mehr so sein. Viele Elternteile sind deswegen gedanklich schon bei der Planung, wie sie das denn ab Montag machen wollen.
Mit meiner Mutter wahrscheinlich. Urlaub, Homeoffice und Notbetreuung Kita.
Großeltern müssen auf jeden Fall bei vielen ran.
Wir haben das große Glück, dass meine Schwiegermutter im Sommer in Rente gegangen ist und jetzt über viel freie Zeit verfügt und nur einen Stadtteil weiter weg wohnt. Also insofern werden wir da viel auf die Schwiegermutter zurückgreifen und hoffentlich auch auf den Schwiegervater.
Für viele Erzieherinnen und Erzieher ist nicht nur die Arbeit belastend, sondern auch der Streik, der nun auf die gescheiterten Verhandlungen folgt. Lea Plischke, Erzieherin in der Kita an der Richard-Wagner-Straße in Charlottenburg, hätte sich sehr gewünscht, dass nicht gestreikt werden muss.
Ich weiß langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll, wie ich darüber denken soll, weil wir einfach von der Politik null ernst genommen werden und ich das super schade finde. Weil wir vor Ort in den Häusern merken ja diese Belastung. Ich selber bin davon betroffen. Ich habe nächste Woche einen Arzttermin, weil ich das Gefühl habe, ich stehe kurz vorm Burnout.
Es seien oft nicht nur zu viele Kinder, die betreut werden müssen, sondern auch zu viele mit besonderen Bedürfnissen. Sie sei leidenschaftlich gerne Erzieherin, sagt sie mir, könne aber ihren Beruf nicht so ausüben, wie sie das gerne würde. Sie erzählt mir von chaotischen Situationen und davon, dass sie und auch andere Kolleginnen und Kollegen oft überlastet seien. Sie hat Tränen in den Augen.
Die letzten zwei Wochen haben wir zu zweit arbeiten dürfen, weil zwei Leute im Urlaub sind, dann sind Krankenstände. Man ist 10 Minuten auf der Arbeit, hat schon 50.000 Mal Nein gesagt. Und ich sage ganz klar, ich kann das nicht mehr und ich möchte das so auch nicht mehr. Und ich möchte das für mich nicht und ich möchte das nicht für die Kinder.
Ähnlich sieht es aus in der Kita Schatzinsel in Wilmersdorf. Dort beschreibt Erzieher Dominik Meusel seine Arbeit so.
An einem normalen Tag bin ich mit 40 Kindern auch mal gerne eine Stunde allein. An einem schwierigen Tag könnte es auch mehr werden. Es bringt einen zur Verzweiflung, weil man eigentlich seinen Job liebt, aber den Kindern auch nicht mehr gerecht wird.
Viele Eltern wissen um die Situationen in den Kitas. Ob sie Verständnis haben dafür, dass ab kommender Woche deswegen gestreikt wird?
Da sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Auf der einen Seite habe ich total Verständnis, weil die Forderung ist ja, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass die Kinder natürlich mehr betreut werden, Betreuungsschlüssel besser sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich für berufstätige Eltern auch schwierig.
Streikrecht ist total wichtig und ich finde wirklich, dass die sozialen Berufe viel zu wenig bezahlt werden. Und wenn die nicht Tamtam machen, dann macht es keiner.
Der nun angekündigte, unbefristete Streik in landeseigenen Kitas wird ab Montag etwa 35.000 Kita-Kinder und deren Eltern in Berlin betreffen.
Darüber berichtete RBB-Reporterin Helena Dähler. An der Oder sinken die Hochwasserpegel nur sehr langsam. Zwischen Ratzdorf und Frankfurt gilt weiter die höchste Alarmstufe 4. Feuerwehren, THW und viele freiwillige Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz. Sandsäcke füllen im Akkord, Deiche verstärken, Sickerstellen abdichten. Von Entspannung ist keine Rede, weitere Einsatzkräfte wurden sogar angefordert. Aus dem Hochwassergebiet RBB-Reporterin Elke Bader.
In Eisenhüttenstadt am Bollwerk hat das Wasser in der Nacht das Kopfsteinpflaster hochgehoben, berichtet Carsten Wölke von der Feuerwehr Schlaubetal.
Nachdem heute Nacht hier das Wasser durchgedrückt hatte und das Kopfsteinpflaster zur Seite geschoben hatte, haben wir halt verstärkt den Sandsackdeich, damit es hier nicht durchbricht. Und jetzt werden jetzt hier einzelne Stellen noch mal ein bisschen verstärkt, wo es ein bisschen mehr durchläuft. Aber wie man sieht, ist das Wasser jetzt langsam rückläufig.
Die Pegel sinken aber nur Zentimeter für Zentimeter. Der Landkreis hat zusätzliche Einsatzkräfte aus anderen Landkreisen angefordert. Am Bollwerk soll der provisorische Deich dauerhaft verstärkt werden. Zusätzlich sollen Sickerstellen bei Vogelsang abgedichtet werden. Für jede Sickerstelle werden 30 Leute gebraucht. Das sei mit ehrenamtlichen Kräften in der Woche nicht mehr zu schaffen, teilt der Landkreis mit. In der Lebuser Altstadt haben Feuerwehr und Freiwillige die ganze Nacht den Deich verteidigt. Ein Stück aus der Deichkrone war abgerutscht und muss gesichert werden, erklärt erklärt Mirko Krüger von der Ortsfeuerwehr.
Ja, wir sind hierbei, den Deich zu sichern und letztendlich den Deich noch fest zu verbauen, weil er ziemlich schwemmig ist, weil das Wasser die ganze Nacht gegensteht. Beim Pegel von 6,7 Meter ist es rübergeflossen, wir haben ihn stabilisiert.
Ebenfalls konnte das Kühlhaus der Gaststätte Oderblick trocken gehalten werden und auch die Keller der Häuser, die direkt an der Oder liegen, sagt Mirko Krüger weiter.
Wir verteilen Pumpen noch, dass das Wasser so, sag mal, im Pegel gehalten wird, dass es nicht den ganzen Keller überflutet, dass Steckdosen nicht betroffen sind, dass wir letztendlich hier unten auch den Strom aufrechterhalten, dass die Leute hier in den Häusern bleiben können.
Während die einen sich um die Gebäude kümmern, beobachten andere Helfer weiter den Deich, sagt Mirko Krüger.
Natürlich die Sickerstellen auf dem Deich, das machen wir auch noch, verbauen und so weiter und so fort. Ja, also wir haben da auch 13 Deichkilometer abzusichern und da sind wir halt Tag und Nacht auch im Einsatz.
60 Deichläufer sind im Schichtsystem unterwegs, mindestens 100 werden aber gebraucht. Das Amt Lebus hat einen Aufruf gestartet und sucht weitere ehrenamtliche Deichläufer.
Aus dem Hochwassergebiet an der Oder berichtete RBB-Reporterin Elke Bader. Gehen wir rüber ins trockene Potsdam. Knapp eine Woche nach der Landtagswahl hat sich heute die vergrößerte AfD-Fraktion konstituiert. Die AfD kam am Sonntag auf Platz 2 hinter der SPD. Weil aber keiner mit ihr koalieren will, hat sie die Rolle der größten Oppositionspartei inne. Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Die 30 Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion treffen sich in dem Konferenzraum, in dem bislang Bündnis 90 die Grünen getagt haben. Die sind nicht wiedergewählt worden. Dafür neu im Landtag für die AfD ist unter anderem Norbert Rescher, Dachdeckermeister aus Schwedt. Was er als Abgeordneter anpacken will?
Mir ist alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, besonders wichtig und mit Infrastruktur. Wenn man aus Schwedt kommt, geht eigentlich gar nichts anderes. Wir sind ein Industriestandort, sind aber infrastrukturell völlig abgehängt. Also Straße, Bahn, Wasser, da denke ich, hapert es bei uns ganz genau.
Dass es in der AfD-Landtagsfraktion nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes mehrere erwiesene Rechtsextremisten gibt, unter anderem Hans-Christoph Berndt, Dennis Holoch und Daniel Freiherr von Lützow, das sieht Rescher nicht.
Ich kenne ja die meisten von denen persönlich, also einen Extremisten habe ich noch nicht getroffen. Ich bin in der richtigen Partei.
Neu als Abgeordneter in der AfD-Landtagsfraktion, zu der nur 4 Frauen gehören, ist auch Fabian Jang. Er hat den Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz gewonnen. Dazu gehören unter anderem Senftenberg, Großräschen und Drebgau. Sein Ziel benennt er so.
Ja, also das Hauptthema der AfD ist immer noch die Migrationsfrage und das sollten wir, denke ich, lösen. Ja, wir können hier in Brandenburg Grenzkontrollen durchführen lassen und wir können die Leute, die hier abschiebepflichtig sind, auch ausweisen und das müsste man halt mal anpacken.
In der rund 4-stündigen konstituierenden Sitzung der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ist der bisherige Vorsitzende Hans-Christoph Berndt zum Vorsitzenden wiedergewählt worden mit 24 von 28 Stimmen. Berndt sagte im Anschluss, dass seine Fraktion vor allem die Themen Migration und Situation an den Schulen im neuen Landtag thematisieren werde. Berndt verwahrte sich dagegen, wie auch andere AfD-Abgeordnete, vom Brandenburger Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft zu werden.
Extremismus besteht doch darin, dass man die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt und die Menschenwürde ablehnt. Und ich weise das strikt von mir und für uns alle.
Beobachter verweisen demgegenüber darauf, dass die AfD kurz vor der Landtagswahl gefordert hat, Asylbewerber und Ukraine-Flüchtlinge von öffentlichen Veranstaltungen auszuschließen. SPD-Fraktionschef Daniel Keller hatte das damals als puren Faschismus bezeichnet.
Aus Potsdam, Landespolitik-Reporter Thorsten Südow. Weil im Sommer im Tesla-Werk in Grünheide auffallend viele Mitarbeiter krankgeschrieben waren, haben ihre Vorgesetzten einigen von ihnen überraschende Hausbesuche abgestattet. Krank zu Hause, es klingelt und auf einmal steht der Chef vor der Tür. Da dürften einige nicht schlecht gestaunt haben. Von Tesla heißt es dazu, das sei eine übliche Praxis. Aber stimmt das auch? Dem ist RBB24-Reporter Karl Winterhagen nachgegangen.
Unter bestimmten Bedingungen ist das okay, sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht Enrico Petzl.
Das ist möglich, aber geht halt nicht ansatzlos. Also es muss schon der Verdacht grundsätzlich bestehen, dass da jemand sich arbeitsunfähig krank gemeldet hat und es in Wirklichkeit gar nicht ist.
Ein Verdacht könne zum Beispiel sein, jemand meldet sich ständig montags und freitags krank oder immer nur für 3 Tage, sodass er oder sie keine Krankschreibung braucht. Im Fall von Tesla habe man Angestellte aufgesucht, die sich über mehrere Monate immer wieder krankgeschrieben hätten, hat der Werksleiter in Grünheide der Deutschen Presseagentur gesagt. Und er meint, solche Hausbesuche würden viele Unternehmen durchführen. Von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg heißt es auf RBB-Anfrage dazu, einzelne Unternehmen würden solche Hausbesuche durchführen. Sehr weit verbreitet sei das Vorgehen aber nicht. Rechtsanwalt Petzel berichtet davon, dass manchmal sogar Detektivbüros engagiert würden, um Mitarbeitern nachzuspüren. Was aber tun, wenn der Chef persönlich vor der Haustür steht?
Man müsste zwar die Tür öffnen, aber reinlassen muss ich den Arbeitgeber nicht in meine Wohnung. Und er hat auch kein Recht von mir zu erfahren, warum ich eigentlich krank bin. Also was jetzt meine Diagnose ist. Weil die kriegt er auch über die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht. Und das ist halt alles vom Persönlichkeitsrecht geschützt.
Ganz unbegründet ist der Verdacht, Mitarbeiter könnten blau machen, nicht. Laut einer Studie der Krankenkasse Pronova melden sich 6 von 10 Arbeitnehmern ab und zu krank, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Die Konsequenz im schlimmsten Fall?
Wenn dann der Arbeitgeber tatsächlich zur Sicherheit vorher eine wirksame Abmahnung erteilt hat, das ist auch nicht so ganz einfach. Aber wenn das alles gemacht worden ist und ich bin dann tatsächlich nicht wirklich krank, mache aber trotzdem blau, dann verliere ich halt meinen Arbeitsplatz.
Ein Anwalt für Arbeitsrecht, mit dem Reporter Karl Winterhagen gesprochen hat.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Ein bemerkenswertes Kegelturnier findet ab morgen in Seelow im Märkisch-Oderland statt. Dort gehen 66 sehbeeinträchtigte und blinde Keglerinnen und Kegler aus 7 Ländern an den Start. Und das wiederum hat der Leiter der Behindertensportabteilung des Vereins SG Rot-Weiß Neuenhagen, Roland Bartelt, fast im Alleingang organisiert. Roland Bartelt ist sehbehindert, sieht auch mit einer minus 10 Dioptrien starken Brille gerade mal 10%. Kein Hindernis für ihn, selbst auf Wettkampfniveau zu kegeln.
Jede Woche Training und dann eben die Wettkämpfe, da kann man sich beweisen mit anderen.
Für das Turnier am Wochenende trainiert Roland Bartelt gemeinsam mit Vereinskameradin Marion Weber besonders hart. Sie ist komplett erblindet und sieht gar nichts.
Die Bewegungen, man ist hinterher ziemlich geschafft nach 120 Trainingswürfen. Nächsten Tag ist Muskelkater vorprogrammiert.
Knapp 3 Kilo Kugel sind es, mit denen sie immer wieder versuchen, die neuen Kegel zum Fallen zu bringen. Dabei spielen sie auf einer sogenannten Bohlebahn. Eine schmale Holzbahn ist das, deren Seitenränder etwas nach oben gewölbt sind. Der selbstsehbeeinträchtigte Roland Bartelt unterstützt dabei seine blinde Trainingspartnerin.
Ja, nicht so kurz rechts ranspielen. Ein kleines Stück zurück mit dem rechten noch, ja, und den linken nach innen weiter, damit du gerade stehst. Jeder kegelt anders, jeder hat einen anderen Kegelstil. Und wenn man dann selber noch kegelt, dann hat man natürlich schon einige Kugeln zugereicht. Und selber dann noch kegeln, das ist dann doppelt anstrengend natürlich.
111. Jubiläum feiert der Verein SG Rot-Weiß Neuenhagen dieses Jahr. Aus diesem Anlass organisiert Roland Bartelt das große Turnier am Wochenende mit knapp 70 Blinden und Sehbehinderten, unter anderem aus Rumänien, Österreich und Serbien. Da zieht auch der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Volkmar Grunert, seinen Hut.
So eine Sache in dem großen Stil zu organisieren, ist Roland mit seiner Abteilung wirklich einsame Spitze.
Finanziert durch Spenden von Privatleuten, dem Land Brandenburg und Aktion Mensch, organisiert Roland Bartelt seit Monaten Hotels, blindengerechtes Essen, Urkunden und Pokale. Unterstützt von einem Helferteam, dem auch Andreas Weber, selbst nicht sehbehindert, angehört.
Schon alleine das zu sehen, wie ein blinder Kegel, das kann man sich nicht vorstellen. Das muss man sehen, anders geht das gar nicht. Und das ist eben, es macht Spaß, viel Spaß mit denen zu arbeiten.
Roland Bartels große Begeisterung und sein Engagement für dieses Turnier wirken einfach ansteckend.
Ich gebe meine Euphorie an alle möglichen Leute weiter, ob das um Spenden geht oder wie auch immer. Also sonst ohne dem wäre es auch gar nicht möglich. Man muss da schon ein bisschen kegelverrückt sein oder auch wirklich das Herz für haben sozusagen.
Roland Bartelt selbst spielt in der 3. von 4 Turnierkategorien, von völlig blind bis zu mehr als 10% sehfähig. Die dann glatte Turnierbahn ohne Führung an den Seitenrändern ist auch für den deutschen Meister seiner Klasse eine Herausforderung.
Weil wir ja Bohle-Kegler normalerweise sind und die mit der Klassik ja nur ab und zu trainieren.
Und dadurch, ja, ist der Erfolg halt nicht so groß im Moment.
Wichtiger für Roland Bartelt, aber auch für Trainingskamerade Marion Weber ist bei dem Sportereignis am Wochenende so und so das Kennenlernen anderer Kegler mit gleichem Schicksal.
Vielleicht hat man ja mal die Möglichkeit, andere Menschen sprechen zu können aus dem Ausland, irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen. Das würde mich schon freuen.
Morgen früh um 9 starten die beiden gleich als Erste beim Jubiläumsturnier der SG Rot-Weiß Neuenhagen in Seelow. Gemeinsam mit Kegelfreunden aus halb Europa.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.